in Matthäus 28, 1 bis 6 reingehen und da lesen wir. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an: Habt keine Angst. Er sagte: Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat: Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Was würdet ihr sagen, ist das? Wie bezeichnet man das, dass ein Mensch gestorben ist und 3 Tage später, am 3. Tag, wieder aufersteht? Wie? Wunder. Ist ein Wunder. Ist ein ziemlich großes Wunder. Meine Frage an dich: Sind Wunder überhaupt möglich? Sind Wunder überhaupt möglich? Ich kriege hier ganz viele Ja's. Aber ich sage dir ganz ehrlich, viele Menschen glauben, dass Wunder nicht möglich sind. Die glauben, dass Wunder unmöglich sind. Wie viele von uns haben schon eine Auferstehung eines Menschen gesehen, der länger als 24 Stunden, 36 Stunden tot war? Kurz Hand. Niemand? Du kannst jetzt wahrscheinlich durch die Reihen gehen. Du kannst einige von uns fragen, unter anderem auch zum Beispiel den Andy oder den Simon oder irgendjemand. Aber es gibt viele Leute, die haben schon extrem krasse Geschichten gehört. Die haben Freunde, die haben krasse Sachen erlebt. Viele hier sind schon rumgereist und die haben von Christen gehört, dass das passiert ist. Aber ich habe es noch nicht selbst gesehen. Ebenso wie die Auferstehung von Jesus. Also ich habe davor gehört, ich lese davon in der Bibel, aber ich habe das selbst nicht gesehen mit meinen eigenen Augen, gebe ich zu. Ist crazy. Ganz ehrlich, ist verrückt. Also wir Christen, wir glauben an etwas, was wir selbst nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Wenn da jemand zu mir sagt, das ist verrückt, sag ich erstmal ja. Aber wart ab. Weil es gibt ein viel größeres Wunder in der Bibel. Jetzt denke ich so: Die Auferstehung ist doch das größte Wunder. Was ist das größte Wunder in der Bibel? Ja, alle haben gedacht, die Auferstehung. Das größte Wunder in der Bibel ist der allererste Vers. Das ist: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, heißt es in der Bibel. Das ist das größte Wunder, was passiert ist, weil davor gab es nichts. Und es gibt so 2 Theorien. Und die ist: einmal, niemand hat aus dem Nichts etwas erschaffen. Oder jemand hat aus dem Nichts etwas erschaffen. Weil selbst die Wissenschaftler wissen, dass bevor was kam, muss ja was gegeben haben. Also bevor das Universum entstand, muss etwas da gewesen sein. Die Wissenschaftler können das nur nicht bezeichnen. Die haben dafür kein Wort. Aber es gibt etwas, was davor war. Und wenn ich diese 2 Dinge anschaue, erst einmal niemand oder jemand hat etwas aus dem Nichts erschaffen, dann ist für mich die logische Antwort: Jemand muss etwas erschaffen haben. Ich habe nicht genug Glaube, dass einfach aus dem Nichts etwas entsteht. Wenn das der Fall wäre, okay, sagen wir mal ganz ehrlich, das Einzige, was einfach so entsteht, ist der Staub in meinem Zuhause. Und ich denke mir jedes Mal, was soll das? Ja, eben, da braucht's mal ein Wunder. Ich weiß nicht, ob das in Friedrichshafen irgendwie schlimmer ist als woanders, aber ich habe das Gefühl, in unserer Wohnung, da staubt es so dermaßen. Ist bei jemand auch so? Ja, ich habe dann irgendwann gecheckt, ich muss mehrmals als einmal saugen in der Woche. Aber ist auch sehr Wurst. Aber wisst ihr, dass ich, wenn das so wäre, dann come on, Jesus. Wenn aus dem Nichts etwas entsteht, dann wünsche ich mir jetzt aus dem Nichts ein iPhone. So, wisst ihr ein bisschen, wo ich hinaus will? Wenn dieser Vers stimmt, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Ist das das größte Wunder? Und wenn das das größte Wunder ist, dann ist doch alles andere auch möglich, oder? Wenn das das größte Wunder ist, dann, wenn er derjenige ist, der das Universum erschaffen hat, kann er dann auch nicht Dinge tun im Universum, die für uns unmöglich scheinen? Wenn er das komplette Universum gemacht hat, dann ist doch auf dem Wasser laufen, Kranke heilen, Brot vermehren, Fische vermehren, Auferstehung der Toten, ein Klacks. Wenn er das ganz, alles, was wir sehen, Berge, guck mal in die Natur. Die Bibel heißt es, wenn ihr in die Natur schaut, könnt ihr mich nicht leugnen. Das ist verrückt. In was für einer Welt wir leben. Der Wissenschaftler, wie heißt der nochmal? Der im Rollstuhl. Nee? Wie? Ah, Steve, ich habe es falsch verstanden. Richtig, Stephen Hawking. Ich hab's jetzt leider nicht dabei. Ich kann es auch nicht erklären, weil ich bin kein Wissenschaftler. Aber gesagt, wenn nur eine Nuance anders wäre, wäre das ganze Universum zerfallen. Alessio hat mal eine geniale Predigt darüber gehalten, wo er auch erklärt hat, zum Beispiel, wenn wir einen Ticken näher an der Sonne wären. Wenn die Erde einen Ticken näher an der Sonne, würden wir komplett verbrennen. Wenn wir einen Ticken, ein mini bisschen entfernt mehr wären, würden wir erfrieren. Du kannst mir nicht sagen, dass das aus Zufall entsteht. Da muss jemand dahinter stehen, der das große Bild gesehen hat und der gesagt hat, genau so möchte ich das. Natürlich ist eine Auferstehung verrückt. Natürlich ist eine Heilung verrückt. Natürlich ist auf dem Wasser gehen verrückt. Außer Gott existiert. Viele glauben nicht an Wunder, weil sie noch keine gesehen haben. Aber ganz ehrlich, nicht an Wunder zu glauben, nur weil du noch keine gesehen hast oder erlebt hast, ist für mich kein überzeugender Grund. Und wisst ihr, ich rede jetzt nicht nur zu Menschen, die vielleicht gar nicht glauben. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich höre eh nicht zu, was du mir erzählst, mir wurscht. Und du bist vielleicht hier und du bist schon jahrelang im Glauben. Aber ich sag dir, es gibt mittlerweile Christen, die versuchen, die Wunder zu erklären. Logisch zu erklären. Das ist der eine Grund, warum ich nicht an der staatlichen Theologie studiert habe. Weil da wird zum Beispiel gelehrt, welche Theorien es gibt, warum Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Und die Christen fangen an, etwas, was über unserem Verstand hinaus ist, zu erklären und damit die Wunder kleinzureden. Weißt du, dass in vielen Kirchen gar nicht für Wunder gebetet wird? Wenn man Angst hat, weil es übernatürlich ist. Aber übernatürlich muss nicht komisch sein. Übernatürlich kann natürlich sein. Wenn wir einen Gott haben, der Wunder tun kann. Für mich ist es kein überzeugender Grund, nicht an Wunder zu glauben, weil du noch keine gesehen hast, weil du glaubst an viele Dinge, die du noch nie gesehen hast. Also du glaubst zum Beispiel an deinen Verstand, oder? Also ich hoffe, jeder sitzt hier gerade mit seinem Verstand drin. Du nutzt deinen Verstand, um Entscheidungen zu treffen. Aber hast du deinen Verstand schon mal gesehen? Ich weiß, eine Fanfrage, keine antwortet mir. Liebe! Du wurdest schon mal vielleicht geliebt, hoffe ich. Ich hoffe, du erlebst Liebe. Oder du hast schon mal jemanden geliebt. Aber Liebe in dem Sinne hast du noch nie gesehen. Also so, Liebe ist so. Hallo. Das ist mein Klingelton beim Aufstehen am Morgen. Ich habe gerade gedacht, ich muss jetzt... Kennt ihr dieses Gefühl? Nee, ganz komisches Gefühl. Liebe. Liebe in dem Sinn kannst du nicht anfassen. Ich persönlich glaube, dass Liebe eine Person ist, die du sehen kannst. Das ist Jesus. Aber Liebe ist etwas, was irgendwie so, das steht im Raum, aber das kannst du nicht anfassen. Genauso wie die Schwerkraft. Also wir alle glauben an die Schwerkraft, oder? Aber keiner von uns hat die Schwerkraft gesehen. Achtung! Du darfst es nicht unterscheiden von, dass du die Auswirkungen von der Schwerkraft siehst. Also wenn ich jetzt eine Flasche hier fallen lasse, das ist die Schwerkraft. Du siehst die Auswirkung davon, aber du siehst die Schwerkraft nicht. Jeder glaubt von uns an Julius Caesar? Keine Ahnung, römischer Kaiser oder so. Wir glauben, dass Julius Caesar existiert. Warum? Weil er Fakten hinterlassen hat. Weil er Fakten hinterlassen hat, weil er in Geschichtsbüchern steht, weil er Dinge getan hat, die Auswirkungen hatten. Nicht, weil wir ihn mit eigenen Augen gesehen haben. Oder hat ihn jemand mit eigenen Augen gesehen? Der ist nämlich nicht von den Toten auferstanden. Und genauso ist es bei Jesus. Niemand von uns hat leibhaftig Jesus gesehen, aber es gibt gute Fakten. Es gibt gute Beweise, dass er gelebt hat und auch heute noch lebt, oder? Nur weil du es noch nie gesehen hast, heißt es nicht, dass du es nicht glauben solltest. Weil wenn 1. Mose 1,1 wirklich wahr ist und Gott alles erschaffen hat, dann sind Wunder möglich. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, aber warum sollte ich denn, du redest jetzt von Gott, kann ja jeder Gott sein. Warum sollte ich denn Jesus nachfolgen? Weil Jesus Wunder tun kann. Gott verwendet immer Wunder, um seine Herrlichkeit zu zeigen. In der Bibelgeschichte hat Gott immer Wunder getan, um sich zu zeigen, um den Menschen zu zeigen, hier bin ich. Ich bin da. Keine Sorge, ich bin da. Dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, der keinen Anfang hatte und kein Ende hat. Für dieses Wesen haben wir einen Namen. Und das ist The Great I Am, der Ich Bin. In Johannes 8, 58 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Was dann im nächsten Vers passiert, ist folgendes, da hoben sie die Steine auf ihn zu werfen. Und Jesus verbarg sich und so weiter. Warum haben sie angefangen, Steine auf ihn zu werfen? Weil Jesus aus dem Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, zitiert und somit sagt, ich bin Gott. Da heißt es nämlich in 2. Mose 3, 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Also da stellt sich Gott gerade vor, als ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der mich zu euch gesandt hat. Ich bin bedeutet, der in sich selbst existierende Ewige. Dieses Wesen, das keinen Anfang und kein Ende hat. Das bedeutet, dass er schon immer war und immer sein wird. Das ist der Gott der Bibel. Und Jesus stellt sich genau als diesen Gott vor. In der Bibel heißt es, sagt Jesus, der Vater und ich sind eins. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und er stellt sich als Gott vor. Eine Frage bleibt. Hat die Auferstehung wirklich stattgefunden? Es ist genau dasselbe wie mit Heilung, mit auf dem Wasser laufen. Es ist unglaublich traurig, in vielen, vielen Kirchen wird mittlerweile die Auferstehung totgeschwiegen oder logisch erklärt. Es wird dekonstruiert. Dinge werden runtergeredet und gesagt, ja, kannst du bildlich sehen, kannst du so sehen. Deswegen glaube ich, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir darüber reden. Weil wir als Kirche glauben, dass das nicht nur bildlich gemeint war, sondern dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und wenn Jesus wirklich der war, der gesagt hat, wenn Jesus wirklich Gott war, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn war, wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, wenn er wirklich der war, der er sagte, dann ändert das alles, oder? Dann glaube ich, dann ändert das alles. Und ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, warum ich glaube, dass die Bibel keinen Mist enthält. Also kann man ja hier glauben, weiß nicht, was du glaubst. Ich weiß nicht, ob du deine Bibel liest oder nicht. Aber ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, warum die Bibel keinen Mist enthält, warum ich glaube, dass sie die Wahrheit sagt und warum die Auferstehung stattgefunden hat. Seid ihr ready? Achtung, bisschen schon. Mein erster Punkt, ich habe nichts Besseres. Mein erster Punkt ist, die Bibel ist dirty. Ja. Auf Deutsch heißt es, die Bibel ist dreckig. Ich finde, dirty passt besser. Es ist, tut mir jetzt leid für manche, die es vielleicht, aber ich hab nichts Besseres gefunden, dass das so erklärt, weil die Bibel ist einfach dirty. In der Bibel lesen wir extrem peinliche Geschichten von Menschen, peinliche Geschichten, wo du denkst, was hat dieser Typ sich gedacht? Die Bibel ist dirty. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du die Kirche siehst, wie du die Pfarrer, die Pastoren siehst. Aber in der Bibel, Petrus war, den kannst du ungefähr vergleichen wie mit so einem Pastor, der war der Leiter der Jünger. Also Jesus hat ihn wie berufen, die zu leiten. Also der war ein Leiter, der ging voraus. Weißt du, was wie Jesus ihn nennt? Weiß jemand? Satan! Ja, der war Satan! Zu einem Leiter, stell dir mal vor, jemand kommt jetzt zu mir oder zu Simon und sagt, Satan! Raus! Du würdest erstmal denken, so, aber weißt du, was die Bibel zeigt? Die Bibel zeigt, dass es keine perfekten Menschen gibt. Die Bibel zeigt peinliche Geschichten und Historiker wissen, dass wenn sie was im Text finden, was peinlich für den Autor ist, ist es höchstwahrscheinlich wahr. Niemand von uns erfindet Dinge, die uns dumm dastehen lassen, oder? Das Einzige, was wir erfinden, ist, wo wir gut dastehen. Oder jemand andersrum. Also ich habe noch nie was erfunden, was mich dumm dastehen lässt, weil ich bin ja nicht blöd. Die Schreiber des Neuen Testaments, die haben peinliche Geschichten geschrieben, die hätten die Dinge ja auch umschreiben können. Die hätten sie ja auch schlecht dastehen, die hätten sich ja auch gut dastehen lassen können. Aber nein, Dinge wie der Petrus, der als Satan bezeichnet wird, Oder Petrus, immer noch der Leiter von den Jüngern, sagt, Jesus, dich verleugne ich nie. Dich verleugne ich nie. Keine Sorge. Und dann, was macht er? Dreimal verleugnen. Oder Jesus wird gekreuzigt. Und alle, die mit ihm rumgehangen waren, die von Anfang an, ja, Jesus, wir bleiben für immer an der Seite. Was waren das? Feiglinge. Die sind alle weggerannt. Die sind alle weggerannt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das aufschreiben würde. Und dann, wer waren die Mutigen? Die Frauen. Die Frauen. Das waren die Mutigen. Und die Männer waren die Feigle. Und wer hat das Neue Testament geschrieben? Männer. Also jetzt mal ganz ehrlich, Börries, wenn du als Feigling wegrennen würdest, ja, und deine Frau bleibt ja stehen, sag mal ganz ehrlich, da würdest du doch ein bisschen hindrehen. Ja, ja, der Herd hat noch gebrannt oder was auch immer so. Aber ganz ehrlich, die haben das aufgeschrieben. Die haben das aufgeschrieben und gesagt, okay, die Frauen, die waren mutig. Und das ist mein zweiter Punkt, weil das total, für diese Zeit total absurd ist. Die Bibel lässt Frauen die ersten Zeugen sein. Völlig dumm. Also wir haben das eben gesehen, Maria Magdalena und die andere Maria, die ging hin und dann Matthäus 28 weiter im Vers 7 bis 8 und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Also er sagt, hey, jetzt geht raus und erzählt es den Männern. Ich lese es nicht weiter, ihr könnt es lesen. Und die Frauen sind losgerannt und die haben es den Männern erzählt. Und egal, ob es jetzt peinlich war oder nicht, dass die Männer weggerannt sind und dass die Frauen erzählt haben, in dieser Kultur macht es keinen Sinn, dass du Frauen als Zeuge berufst. Schon gar nicht, dass du das aufschreibst. Weil ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und ich bin da ein bisschen tiefer in die antike Welt. Und in der antiken Welt hatte die Frau keinerlei Sagen. Also die Frau, die galt als geschwätzig, als kleinlich, als ängstlich. Geschwätzig sind wir schon manchmal, aber Simon redet mehr als ich. Gelten als irrational, emotional, als unkontrolliert. Und so jemand lässt du als Zeuge sein, wo du eigentlich denkst, der ist unkontrolliert, emotional. Ja, komm, Frau, das bildest du dir doch ein bisschen ein, bist ein bisschen emotional, oder? Also so, die Frauen hatten nichts zu sagen. Also teilweise die Stimme hat von der Frau gar nichts gegolten, im Gegensatz zum Mann. Wenn du also so eine Geschichte erfinden würdest, wären ziemlich sicher die Männer die ersten Zeugen gewesen. Weil du schickst keine Frauen raus, die es in der damaligen Zeit erzählen. Weil den Frauen hat man nicht so viel abgekauft. Soll ich dir noch ein krasses... Eine der Frauen war davor von Dämonen besessen. Also, übersetzen wir es mal so ein bisschen, die hatte vielleicht nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Und hat Jesus erlebt, ist frei geworden und ist ihm nachgefolgt. Und die war eine der Zeuginnen. Also, ich weiß nicht, Daria, du bist Anwältin. Ich weiß nicht, wenn da jemand kommt und der ist komplett crazy gewesen und der gibt dir plötzlich. Der ist plötzlich ein Zeuge. Ich weiß nicht, wie viel du dem glaubst. Also völlig banal, also verrückt, dass die Frau als Zeuge verwendet wurde. Das hättest du in der damaligen Zeit nicht erfunden. Mein dritter Punkt ist, keiner stirbt für eine Lüge. Also von mir aus kannst du heute sagen, es gibt heute noch Menschen, das ist bei uns, in Deutschland sehen wir das nicht. Aber es gibt Menschen, die sterben für ihren Glauben. Die sterben für den Glauben an Jesus. Und die geben alles. Heute kannst du zu denen sagen, du glaubst einer Lüge. Wieso stirbst du dafür? Du hast das nicht mal gesehen. Aber in der Zeit sind die Leute dafür gestorben, weil sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Die haben etwas geglaubt, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Weil ein Mann sagte, er ist Gott und von den Toten auferstand und die es mit eigenen Augen gesehen haben, sind sie raus und haben es jedem erzählt. Das waren Juden davor. Jesus war Jude, falls du es nicht wusstest. Und die Anhänger, alle waren Juden. Und die haben sich von heute auf morgen, als Jesus auferstanden ist, radikal verändert. Und haben gesagt, das, was er gesagt hat, das glauben wir. Weil wir es gesehen haben, weil wir ihn erlebt haben, weil wir mit eigenen Augen gesehen haben. Was hatten die Verfasser vom Neuen Testament durch die Gründung einer neuen Religion zu gewinnen? Laut Linda. Nichts. Nichts. Sie hatten nichts zu gewinnen. Sie wurden aus der Synagoge geworfen, sie wurden gefoltert, sie wurden gehasst, sie wurden verfolgt, sie wurden getötet. Das haben sie gewonnen. Nicht so krasse Vorteile, finde ich, oder? Ich weiß nicht, ob du das als Vorteil siehst, aber die Jünger, die Jesus nachfolgen, die es mit eigenen Augen gesehen haben und die daran festgehalten haben, die teilweise davon weggerannt sind, aus Angst, selbst umgebracht zu werden, sind dann dem Auferstandenen begegnet und haben dann gesagt, ich verbreite den Glauben, komme was wolle. Sie hatten viel mehr Gründe gehabt, es nicht zu tun. Sie hatten viel mehr Gründe gehabt, es nicht zu tun, aber sie haben gesagt, ich gehe es ein, dass ich verfolgt werde, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. So jemand glaube ich. Petrus wurde gekreuzigt, Andreas wurde gekreuzigt, Matthäus vom Schwert durchbohrt, Jakobus gekreuzigt, Philippus gekreuzigt, Simon gekreuzigt, Thaddäus mit Pfeilen durchbohrt, Jakobus gesteinigt, Thomas vom Speer durchstoßen, Bartholomäus gekreuzigt, Jakobus, Sohn des Zebedäus, vom Schwert durchbohrt. Alle. Man nennt es im Fachjargon Märtyrertod. Haben einen Märtyrertod durchlebt. Haben gesagt, ich sterbe für den Glauben. Wer um Himmels Willen würde für eine Lüge sterben? Okay, warum glaubst du das jetzt, Michelle? Also glaubst du das, weil es in der Bibel steht, weil die könnten das ja einfach so geschrieben haben? Ich glaube das ist mein vierter Punkt, ist, weil die Auferstehung vor der Bibel war. Kurze Verwirrung, ich sehe die Zeichen so, hä? Es gab tausende Christen, bevor das Neue Testament überhaupt geschrieben wurde, die mit eigenen Augen gesehen haben, was da passiert ist und die angefangen haben, das weiter zu erzählen. Und dann haben sie irgendwann glücklicherweise das aufgeschrieben. Aber vor dem Neuen Testament, hier rede ich nicht vom Alten Testament, ich rede hier vom Neuen Testament. Vor dem Neuen Testament gab es schon Tausende von Christen, die das nicht in einem Buch gelesen haben, sondern die es mit eigenen Augen gesehen haben und es dann weitergetragen haben und aufgeschrieben haben. Und zum Glück haben sie es aufgeschrieben. Also die Verfasser des Neuen Testaments, die haben die Auferstehung nicht erfunden. Die haben die Auferstehung nicht erschaffen. Die Auferstehung schuf das Neue Testament. Das kam dann dazu, dass sie gesagt haben, das, was wir gesehen haben, das muss die Welt hören, das muss verbreitet werden. Es gab keinen einzigen guten Grund, so eine Geschichte, eine zweite Religion zu erfinden. Es hat dich dein Tod gekostet. Wenn Jesus wirklich, wirklich, wirklich von den Toten auferstanden ist, wenn das, was wir heute feiern, wirklich mehr als Osterhasen, Ostereier suchen, Ostereier bemalen ist, wenn Jesus tatsächlich der ist, der gesagt hat, der ist, wenn er wirklich gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt, dann verändert das alles. Warum verändert das alles? Das heißt, dass du einen Vater im Himmel hast. Das heißt, dass du einen Vater im Himmel hast, der dich kennt, der dich sieht, der dich im Mutterleib geformt hat und der sagt, ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir und ich liebe dich, auch wenn du von mir wegrennst. Ich liebe dich bedingungslos. Wenn es wirklich stimmt, was am Kreuz passiert ist, dann musst du deine Identität nicht mehr an materiellen Dingen festmachen oder du musst dir deine Identität erarbeiten. Dinge, die sowieso runterfallen, Dinge, die sowieso kaputt gehen, sondern Jesus schenkt dir die die Identität. Bei Gott erlangst du Identität nicht, sondern du erhältst sie. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist und heute lebt, dann heißt es, dass du sein Kind bist. Vielleicht hast du es noch nicht angenommen, aber das heißt, dass du sein Kind bist und dass er eine persönliche Beziehung zu dir möchte. Es heißt, dass der Himmel ein realer Ort ist. Es heißt, dass der Himmel ein realer Ort ist, durch den wir Zugang durch Jesus haben. Das heißt, dass Wunder in deinem Leben möglich sind. Das heißt, dass Veränderung in deinem Leben möglich ist, weil er an deiner Seite ist. Wenn Jesus wirklich für all unsere Fehler gestorben ist, all unser Versagen, all das, was die Bibel Sünde nennt, wenn er all das mit in den Tod gerissen hat und dir vergibt, all die Dinge, die du in deinem Leben, wo du von dir selbst sagst, da habe ich verkackt. Ganz ehrlich, sagt er, ich nehme es dir weg. Wir als Kirche, wir glauben, dass das, was am Kreuz passiert ist, dass er 3 Tage später auferstanden ist, das, was wir heute feiern, dass das nicht nur eine Auswirkung auf damals hatte, sondern dass es eine Auswirkung auf dein Hier und Jetzt hat. In Römer 6,4 heißt es, denn durch die Taufe, das ist das, was wir auch später noch feiern. Wir feiern später Taufe und das finde ich so genial, weil die Taufe hat immer auch was mit der Auferstehung zu tun. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstand, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Durch die Auferstehung können wir jetzt, das ist nichts, was damals für die Leute gegolten ist, sondern es gilt dir heute, können wir jetzt ein neues Leben führen. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, so gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und weißt du, ich habe dir vorhin gesagt, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben, habe ich ohne Gott verbracht, bis, das ganze Leben, so alt bin ich ja noch gar nicht, aber bis 18, 19, meine ganze Jugend habe ich ohne Gott verbracht. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Identität von Männern geholt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich keinen Vater hatte, der mir Identität gegeben hat. Der mir gesagt hat, Michelle, ich bin stolz auf dich. Michelle, du bist eine geliebte Tochter. Du bist bedingungslos geliebt. Ich hatte das nicht. Und ich habe angefangen, mir diese Identität bei Männern zu holen. Und ich habe angefangen, in Alkohol Dinge zu ertränken, in Drogen Dinge wegzumachen und versucht, mir dadurch irgendwas zu holen, was mir gefehlt hat. Aber innerlich war ich immer und immer und immer leerer. Nach jedem One-Night-Stand ist es wie zerplatzt wie eine Blase. Am nächsten Morgen, der Kater, hatte ich nichts mehr davon, was mir den kurzen Kick gegeben hat, was mich kurz glücklich gemacht hat. Bis mir Jesus begegnet ist. Und diese Begegnung, Jesus stand nicht vor mir. Er stand nicht leibhaftig vor mir. Aber ich war in der freien evangelischen Kirche und die haben gesungen und ich habe zum ersten Mal verstanden, was es heißt, was Jesus am Kreuz getan hat. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte mir nicht selbst vergeben. Gestern habe ich zu Simon gesagt, im Bett sage ich so, ganz ehrlich, irgendwie könnte ich ja auch einfach mir selbst vergeben. Also, wenn ich weiß, ich habe was Schlechtes gemacht, dann sage ich einfach, Michelle, ich vergib dir selbst. Aber mit welcher Grundlage? Ich habe gemerkt, diese Frage, die ich ihm gestellt habe, die hat gar keinen Sinn ergeben, weil was für eine Grundlage habe ich mir selbst zu vergeben, außer ich weiß, dass es jemand gibt, der mir alles wegwäscht, der mich reinmacht, dass all das, was ich gemacht habe, mich nicht mehr definiert, sondern dass ich ein neuer Mensch bin. Das ist das, was passiert und ich heute ein neues Leben führen darf. Das ist das, was passiert durch die Auferstehung. Und das ist das, was wir später auch feiern in der Taufe. Ihr sagt, ich tauche unter ins Wasser. Ich sterbe und ich komme hoch. Und alles ist abgewaschen, alles ist neu. Ich bin ein neuer Mensch. Das ist das, was wir später feiern. Jesus hat mein Leben komplett verändert und ich weiß, dass er dein Leben komplett verändern kann.